Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Noch nie war es so günstig, bei Harrods in London einzukaufen. Die britische Währung, das Pfund, ist im Sinkflug. Das englische Haushaltsdefizit dafür auf Rekordhöhe. Die Verschuldung der Bürgerinnen und Bürger ihrer Majestät steigt und steigt. Und für die Wahlen zum Unterhaus, dem britischen Parlament, im Mai, wird im Moment ein Patt vorhergesagt. Es geht ihm schlecht, dem englischen Patienten, sagt unser Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot. Die Fragen stellt ihm Hans-Jörg Schulz.
Martin Alliot, raten Sie unseren Hörerinnen und Hörern, jetzt gleich nach London zu fliegen und bei Harrods günstig einzukaufen?
Man kann sicher sagen, dass es noch nie so günstig war, bei Harrods einzukaufen, wenn man aus der Schweiz kommt. Aber wenn Ihre Hörerinnen und Hörer noch etwas Geduld haben, glaube ich, dürfen Sie erwarten, dass es in einem Jahr noch billiger wird.
Sie prophezeien also einen weiteren Absturz des britischen Pfunds Sterling. Das Pfund hat ja ohnehin nun schon eine gewaltige Abmagerungskur hinter sich, ist jetzt nur noch bei etwa 1,60 Franken. Vor kurzem war es noch bei 2,50. Wie reagieren denn die Briten selber auf diesen Absturz?
Sie nehmen das nur sehr beschränkt zur Kenntnis und legen da gewisse amerikanische Charakterzüge an den Tag, dass also das, was jenseits des Ärmelkanals und der Irischen See geschieht, oftmals nicht die mit gebührender Aufmerksamkeit registriert wird. Wer es sehr stark merkt, natürlich sind jene Tausenden, Zehntausenden von Briten, die oftmals aus Wetterüberlegungen sich in Spanien und Frankreich niedergelassen haben, um ihre Rente dort zu verbringen, und die sind natürlich jetzt wesentlich schlechter gestellt, seit das britische Pfund allein, Sie haben es erwähnt, in den letzten 3 Jahren zwischen einem Viertel und einem Drittel des Werts eingebüßt hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg, zugegebenermaßen schon eine Weile her, war ein britisches Pfund noch 25 Franken wert. Also da ist ein säkularer Wertzerfall festzustellen.
Ja, das haben wir noch in der Schule gelernt damals so. Die Spekulanten haben jetzt das Pfund längst als Angriffsziel entdeckt. Was könnte denn, wenn das Pfund nun voll in den Sog der Spekulation reinkommt, was könnte denn da auf Großbritannien zukommen?
Ich glaube, es geht um 2 Dinge. Das kleine Einmaleins der Volkswirtschaft sagt uns ja, dass eine sinkende Währungsaustauschrelationen eigentlich die einheimische, also die britische Wirtschaft insofern fördern, als die Exporte wettbewerbsfähiger werden. Wir stellen aber fest, dass sich gerade jetzt im Januar, das ist die letzte vorliegende Zahl, das Handelsbilanzdefizit der Briten noch ausgeweitet hat. Jetzt gibt es welche, die sagen, das sei wetterbedingt gewesen und man müsse dem Zeit geben. Aber es gibt andere, die sagen, Großbritannien produziere schlicht und einfach nicht mehr genug Exportartikel, um davon profitieren zu können. Und da haben wir auch wieder einen Niedergang von der verarbeitenden Industrie, ein Niedergang, der zurückgeht auf die Zeiten von Margaret Thatcher, also die frühen 80er Jahre, und sich seither auch fortgesetzt hat. Sie sagen, was sind die Konsequenzen? Importe werden teurer, dadurch ist die Inflationsgefahr größer, was wiederum Druck auf die Währung ausübt. Also es ist eine gewisse Spirale, und im Endeffekt heißt es, dass, weil eben Großbritannien sich nach wie vor den Luxus leistet, eine eigene Währung zu haben und sich dem Euroverbund verweigert, dass die Investoren, die Anleger, wenn sie sich überlegen, was sie mit ihren flüssigen Mitteln machen, und sie sehen das schwächelnde Pfund mit schlechten Prognosen, dass sie dann schlicht und einfach höhere Zinssätze verlangen. Und wenn das bei einem Staat noch geschieht, der einen derartigen Hunger hat nach Kapital, der sich also derart massiv in laufender Rechnung verschuldet, dann ist das ein zusätzlicher Faktor. Das ist alles noch nicht oder nur sehr beschränkt geschehen. Britische Zinssätze bewegen sich noch in absolut erträglichen Maßstäben. Aber wenn Sie mich fragen, ist das Einkaufen bei Harrods in einem Jahr teurer oder günstiger, muss ich zum Schluss kommen, dass es für Schweizer günstiger wird.
Also diese derzeitige Pfundkrise reiht sich ja ein in eine ganze Geschichte von Krisen des Pfundes. Im Moment beträgt das englische Defizit etwa 180 Milliarden Pfund. Das ist noch mal höher als bei den letzten beiden großen Krisen. Da gab es mal 1976 eine, als das Pfund auch dramatisch gegenüber dem Dollar verloren hatte. Und 1990 war ja die Zeit, als der Investor George Soros vor allem einen Frontalangriff aufs Pfund machte, weil er es für überbewertet hielt. Haben die Engländer seither eigentlich nichts gelernt? Sie sagten vorher, sie weigern sich einfach nach wie vor beim Euro-Währungsverbund mitzumachen.
Sie haben nicht furchtbar viel gelernt, weil Währungspolitik nicht auf der Tagesordnung der Politiker figuriert, sondern das Pfund ist, wie Sie ja jetzt gerade erläutert haben, Herr Schulz, so etwas wie der Fiebermesser, der unbestechliche, der zeigt, wenn die britische Wirtschaftspolitik mal wieder wirklich im Sumpf steckt und ob es nun der internationale Währungsfonds ist, der die Zügel übernehmen muss wie 1976 oder ein Spekulant wie Soros damals, der sich eine Milliarde Pfund in die Tasche steckt, aufgrund der Schwierigkeiten der britischen Volkswirtschaft. Aber es ist immer das Pfund, das uns wie ein Seismograf zeigt, wo die Probleme liegen, oder zumindest, dass es Probleme gibt. Und es ist vielleicht ganz illustrativ, sich zu erinnern, dass Gordon Brown, der jetzige Premierminister, 10 Jahre lang Finanzminister vorher, als er noch in der Opposition war, also zwischen 94 und 97 als finanzpolitischer Sprecher, dass er der damaligen konservativen Regierung vorwarf, ein schwaches Pfund sei ein Zeichen für eine versagende Wirtschaftspolitik.
Und jetzt ist eben unter ihm ein englisches Haushaltsdefizit entstanden von im Moment 12,9%. Das ist sogar noch ein bisschen mehr als das in Griechenland. Muss man sagen, die Engländer haben ähnlich wie die Griechen einfach über ihre Verhältnisse gelebt?
Es ist nicht so krass und es ist ganz bestimmt auch kein Betrug, keine Irreführung der Öffentlichkeit involviert. Ich glaube, was wir zumindest jetzt in der Rückschau sagen müssen, ist, dass Gordon Brown als Kassenwart in den guten Jahren, als er uns immer wieder quälte mit seinen Beteuerungen, er habe den Konjunkturzyklus abgeschafft. No more boom and bust war seine Mantra letztlich, die er uns immer wieder vorpredigte, also eben keine Krisen mehr, auch keine Höhenflüge mehr, sondern vernünftige, aber reguläre und stabile Wachstumsraten. Das stimmte zwischen grob 97 und 2007 und Brown verbuchte sich das natürlich auf sein eigenes Konto, wie wenn er, der große Maschinist im Kesselhaus der britischen Volkswirtschaft, die Hebel so gut bedient hätte, dass das so stabil war. Wir wissen aber jetzt in der Rückschau, dass er in den guten Jahren Defizite gemacht hat. Brown hat die ersten 4 Jahre von New Labour, also 97 bis 2001, strikte Haushaltsdisziplin eingehalten, gespart, wirklich bis die Schwarten krachten, aus nicht ganz ersichtlichen Gründen, aber mit Erfolg. Und nach der ersten Wiederwahl Blairs 2001 hat er sozusagen die Schleusen geöffnet. Und dann hat er 6, 7 Jahre lang Geld ausgegeben, wie wenn er es selber drucken könnte.
In der Zeit von Gordon Brown, bleiben wir nochmal bei ihm, als Schatzkanzler hat sich ja London City so zum Dreh- und Angelpunkt der europäischen Finanzierungs- und Spekulationswelle entwickelt. Es ist aber auch, muss man wahrscheinlich sagen, zu einem Zentrum der Exzesse damals geworden. Also da war es völlig normal, dass sich irgendwelche Finanzleute zu Geschäftsessen getroffen haben und Tausende von Pfund nur für eine Flasche Wein ausgegeben haben. Also unter Labour ist ja da ein Marktfieber quasi entzündet worden, das alles das freigesetzt hat, was Jean Ziegler immer als Raubtierkapitalismus bezeichnet.
Das stimmt. Und diese unappetitlichen Aspekte, die rächen sich jetzt natürlich. Also wenn wir schauen, wie Royal Bank of Scotland mittlerweile zu über 80% im Staatsbesitz wirklich jedes Maß verloren hat im Wahn, die größte Bank der Welt zu werden, wie wenn das ein Kriterium für geschäftlichen Erfolg wäre ja sowohl im privaten, also im kleinen Konsumbereich wie auch im großen Royal Bank of Scotland Beispiel, sind da Maßstäbe verloren gegangen und das Ganze war eben schon auf einer bewussten und gezielten Regellosigkeit aufgebaut, dass also London konkurrenzfähig sein und bleiben wollte, weil es weniger Regeln auferlegte als Amerika oder vergleichbare Finanzzentren. Und ich meine auch jetzt, wenn wir kurz ein Schweizer Hütchen aufsetzen, dass Gordon Brown die britische Regierung insgesamt immer wieder bestritten hat, ignoriert hat, dass ein Teil des Erfolgsgeheimnisses von London ist eben die enge Anbindung an Steueroasen. Seien das nun die Kanalinseln, Jersey, Guernsey oder karibische Eilande wie die Cayman Islands, die ja nicht alle, aber doch mehrheitlich der britischen Krone gehören und deshalb direkt der Kontrolle der britischen Regierung unterstehen, obwohl das oft nicht klar wird, wie direkt die Weisungsbefugnis des britischen Kabinetts beispielsweise gegenüber der Regierung der Cayman Islands wirklich ist.
Ja, also es gibt diese Schlupflöcher. Man muss ja auch sagen, dass in der englischen Gesellschaft die Schere zwischen Arm und Reich eigentlich noch mal weit offener ist als bei uns. Die Krise scheint mir auch sehr viele Gesichter dort zu haben. Also in den teuersten Restaurants im Westend in London kriegt man auch heute noch keinen Tisch. Und selbst die sündhaft teuren Privatschulen scheinen immer noch keine Einbußen zu verzeichnen. Wie lange hält denn eine Gesellschaft diese extreme Kluft, die da zwischen Arm und Reich entsteht, noch aus?
Um fair zu sein, muss man Ihrem Bild, das zutreffend ist, vielleicht noch beifügen, dass die Labour-Regierung unter dem Einfluss Browns, das war nicht Blairs Ziel, das war immer Browns Ziel, der ideologisch durchaus an gewisse Dinge glaubt, das versucht wurde, mit einem gewissen Erfolg die Ärmsten besser zu stellen, insbesondere Kinderarmut zu reduzieren. Er wollte sie natürlich ausrotten, das hat er nicht geschafft, war vielleicht auch von Anfang an ein unmögliches, wenn auch ehrenwertes Ziel, aber er hat sie verringert. Man kann ihm vorwerfen, dass er dafür zu viel Geld ausgegeben hat, dass also nicht genug bei den Kindern selbst ankam, nicht zuletzt wegen hochkomplexer Steuermechanismen, die eben das erwirken sollten. Aber die Schwierigkeit war, und damit kommen wir wieder zu den Exzessen, zum Übermut, zur Hybris der City, die Schwierigkeit war, dass die Reichen viel schneller reicher wurden, als die Armen weniger arm wurden. Und deshalb, würde ich mal meinen, hat sich die Kluft vergrößert. Wäre wohl unfair zu sagen, dass die Armen ärmer wurden.
Um die englische Gesellschaft noch besser zu verstehen und mögliche Reaktionen auch, sollten wir, Herr Ayotte, vielleicht auch nochmal auf den Hausbesitzer-Ehrgeiz der Engländer zu reden kommen. Denn im letzten Jahrhundert hat sich ja das Land zu einer Nation der Hausbesitzer entwickelt. Das Haus ist so quasi das, was bei uns die dritte Säule hier ist. Und der Immobilienmarkt war der wichtigste Konjunkturmotor. Das ist nun alles eingebrochen. Die Engländer müssen zugucken, wie jeden Tag Familien ihre Häuser verlieren. Eine Durchschnittsfamilie ist scheinbar mit über 60.000 Pfund verschuldet. Arbeitsplätze werden gestrichen, jeden Tag gehen Unternehmungen pleite. Ist denn die Wut der Engländer auf die Banker und die Spekulanten sehr groß?
Ich glaube, diese Wut ist unverkennbar. Nicht zuletzt auch, weil sie fast täglich neue Nahrung erhält, wenn wir feststellen müssen, wie unbelehrbar und uneinsichtig und letztlich arrogant diese Bankiers sind. Zum Beispiel dabei, sich weiterhin absolut astronomische Boni auszubezahlen, obwohl sie Verlust machen und im Staatsbesitz sind sehr häufig, obwohl der Finanzminister Alistair Darling ihnen für ein Jahr eine 50-prozentige Sondersteuer aufgebrummt hat, in der Hoffnung, sie damit zum Wohlverhalten zu zwingen. Das ignorieren sie und blättern einfach nochmal dazu, damit sie diese Boni halten können. Und das führt natürlich zu einer großen Verstimmung in der Öffentlichkeit, zu einer Entfremdung, die aber, und das glaube ich, ist vielleicht anders als in anderen Ländern, kein parteipolitisches Ventil hat, die sich also nicht an der Urne äußern kann, weil wir ja angeblich eine sozialdemokratische Regierung, also Labour, an der Macht haben, die das alles toleriert hat und begünstigt hat, und die Konservativen, die Alternative, sind sicher die Letzten, die dem Einhalt gebieten.
Immerhin, das ist ja immer das, was wir so gerne auch über England an kleinen Meldungen lesen, immerhin weiß man sich zu helfen. Ich habe gelesen, die Nachfrage nach Haarkolorationen ist um 60% in den Supermärkten gestiegen. Also die Frau geht nicht mehr zum Friseur, sondern färbt sich zu Hause selber. Und auch dieser Umsatz von diesen kleinen Doggy-Bags boomt unheimlich, weil man sich halt sein belegtes Brot mitnimmt, anstatt ein Edelsandwich irgendwo zu kaufen. Also irgendwie scheint sich die Gesellschaft in der Krise dann doch auch wieder zu neuen Ideen zusammenzufinden.
Ja. Sie muss ja letztlich, nicht zuletzt, weil Sie haben von Hypothekenschulden gesprochen, von sogenannter Negative Equity, dass also die Hypothek höher ist als der verbleibende Marktwert des eigenen Hauses. Aber dazu kommen auch noch Kreditkartenschulden, dazu kommen geleaste Autos, Möbel und dergleichen. Also die britischen Haushaltungen sind auch abgesehen von ihren Hypotheken an enorm verschuldet, und im Moment sparen sie eben, versuchen diese Schulden abzubauen auf allen Ebenen. Der Staat tut dasselbe, muss er ja. Die volkswirtschaftliche Prognose wird belastet dadurch, dass nicht ganz einsichtig ist, woher das Wachstum kommen soll, wer denn in den nächsten 2-3 Jahren mehr Geld ausgeben soll.
Im heutigen Kontext zu Gast ist Martin Alliot und gibt Auskunft über den englischen Patienten. Herr Alliot, dass die Hedgefonds sich gerade jetzt so auf das britische Pfund stürzen, hat ja wohl auch mit dem 6. Mai zu tun. Das ist der wahrscheinliche Wahltag, und nach den Umfragen erringt im Moment keine Partei die absolute Mehrheit. Besteht also die Aussicht, dass England gerade jetzt mitten in der Krise eine handlungsunfähige Regierung bekommt?
Das ist der Tenor der britischen Medien. Es werden auch immer wieder Währungsspekulanten zitiert, Börsianer, die anführen, die Aussicht auf ein Patt beeinflusse ihr Verhalten. Ich bin nicht überzeugt, und wenn es denn so ist, dann wären meine schlimmsten Vorahnungen über die Kurzsichtigkeit und letztlich auch Beschränktheit der Märkte noch einmal übertroffen, denn ich kann nicht einsehen, wieso eine Koalition oder eine Minderheitsregierung derart handlungsunfähig sein sollte. Im Gegenteil, die größte Gefahr, erfahrungsgemäß, droht dem britischen politischen System, wenn erdrückende Mehrheiten da sind und das Parlament und seine Aufsichtspflicht von Regierungen ignoriert werden kann. Das war zu Thatchers Zeiten so und das war zu Blairs Zeiten so. Also es sind eigentlich knappe Mehrheiten oder auch eine Minderheitsregierung, die auf das Wohlwollen der Liberaldemokraten angewiesen ist, sind in meinen Augen eher dazu angetan, fiskalische Disziplin, die ja unumgänglich ist, Sie haben die Zahlen der Neuverschuldung erwähnt, es ist eher plausibel, eher politisch durchzusetzen, als eben ein derart klares Ergebnis. Nur, es ist nun mal so, dass die Engländer, nicht so sehr die Briten insgesamt, aber die Engländer hängen an ihrem Wunsch nach absoluten Mehrheiten, und eine Partei macht das Wetter und 10, 12, 18 Jahre später kommt die andere Partei und räumt wieder auf hinten dran. Das ist so, so haben wir es schon immer gemacht, aber die Logik hilft uns nicht, diese Vorliebe zu erklären.
Also Sie sehen durchaus einen Reiz darin, dass die Liberaldemokraten jetzt mal mit ins Spiel kommen. Die haben am Wochenende ihren Parteitag gehabt und haben gesagt, sie könnten sich durchaus vorstellen, mit der stärkeren Partei eine Koalitionsregierung einzugehen. Wie müssen wir uns denn die britischen Liberaldemokraten vorstellen? Sind die so wie in der Schweiz die FDP?
Ich würde eher sagen, wie die deutsche FDP in ihren besten Zeiten, also wirtschaftsliberal, sozialliberal, ein relativ breites Spektrum von ideologischen, politischen Meinungen und starke regionale Unterschiede, weil die Liberalen im Süden Englands, wo sie sehr stark sind, gegen die Tories antreten müssen, das ist ihr Hauptrivale, währenddem sie im Norden Englands in den verarmten proletarischen Städten gegen Labour antreten. Und das ist natürlich, das zeigt sich auch immer wieder, ein großer Spagat für eine Partei, und deshalb wirft man ihnen auch vor, ein bisschen wischiwaschi zu sein, und der jetzige Parteichef Nick Clegg gilt eher als konservativ gesinnt, währenddem sein Star, der finanzpolitische Sprecher Vince Cable, klar ein Sozialdemokrat ist und uns gesagt am meisten von Wirtschaft versteht, von allen Politikern, die gegenwärtig im Unterhaus sind.
Das ist ja eine spannende Mischung. Sie müssten dann zusammengehen mit entweder David Cameron, dem Tory-Chef, oder eben mit Gordon Brown. Lassen Sie uns doch mal bei David Cameron bleiben. Den kennt man ja hier noch nicht so gut. Er ist 43 Jahre alt, also ein junger Politiker. Er scheint rhetorisch zu glänzen. Und also für mich strahlt irgendwie alles an ihm, diese Oberschichtmischung aus Oxford und Notting Hill aus. Wer ist denn David Cameron?
Das fragen sich ja die britischen Wähler auch, sie kommen nicht immer zu klaren Antworten.
Also er wirkt so ein bisschen wie eine Neuauflage von Tony Blair.
Das hat er selbst sogar, als er Ende 2005 die Parteiführung der Konservativen übernahm, auch gesagt, so dass er sich so sah, als ein Neubeginn für die damals wirklich völlig heruntergewirtschaftete konservative Partei. Er hat ihr diesen Neustart gegeben, hat von seinen Marketing-Erfahrungen, das war zeitweilig sein Beruf, profitiert. Er hat sie, die Partei, dekontaminiert. Das heißt, er hat in der Öffentlichkeit versucht, die negativen Assoziationen von Selbstsucht, Arroganz, Gier, die die Tories damals verbreiteten, abzubauen und eben positive Assoziationen zu wecken, indem er beispielsweise in der Arktis mit Schlittenhunden fahren ging, um sein ökologisches Gewissen zu illustrieren und so weiter. Ich will mich nicht lustig machen darüber. Ich glaube, er hatte eine lange Phase, wo er ziemlich zäh und konsistent Sachen gesagt hat, die man von einem konservativen Parteichef nicht erwartet. Unterstellen wir mal, dass dieser Dekontaminierungsprozess inzwischen einigermaßen erfolgreich abgeschlossen ist, und da stellt sich Ihre Frage, gut, jetzt wissen wir, was er nicht ist, was ist er nun wirklich? Und die ist immer noch schwer zu beantworten. Er scheint ein vernünftiger Mann zu sein, der interessanterweise unter Druck kühl und entschieden reagiert. Ich denke beispielsweise an den Spesenskandal, wo Cameron ganz klar besser reagiert hat als Brown, was die Missetaten seiner eigenen Leute betrifft. Aber es sind alle Parteien derart eng zusammen in der Mitte, wo britische Wahlen bekanntlich gewonnen und verloren werden, dass sie ununterscheidbar sind, und es werden viele Spiele gespielt. Das heißt, gerade Brown macht das häufig, es wird ein Vorschlag unterbreitet, einzig und allein mit der Absicht, den politischen Gegner in Verlegenheit zu bringen. Und das ist natürlich eine Art von Metapolitik, die zwar gelegentlich unterhaltsam ist, aber sehr konstruktiv ist sie nicht.
Cameron hat sich ja auch selber etwas in Verlegenheit gebracht, weil er einen Lord als Stellvertreter hat, Lord Ashcroft, der ein Multimillionär ist und Jahr für Jahr Millionen für die Tories spendet, aber in Großbritannien gar keinen steuerrelevanten Wohnsitz hat, sondern irgendwo in der Karibik versteuert. Wie kommt denn sowas bei den ohnehin gebeutelten Wählerinnen und Wählern an?
Wenn die Briten sich Sorgen um den Gesundheitszustand ihrer Demokratie machen würden, dann würden sie wirklich den Arzt rufen angesichts des Ashcroft-Skandals, denn der Mann hat letztlich eine Partei gekauft. Und er pumpt sein Geld in sogenannte marginale Wahlkreise, wo die Konservativen die besten Chancen haben, einen Sitz von Labour zu ergattern. Und dort werden jetzt nur noch Hochglanz, Vierfarben, Broschüren gedruckt, wo früher eine Fotokopie verteilt wurde. Und das hat natürlich schon einen Einfluss. Und die Frage ist jetzt, damit gebe ich quasi Ihnen keine Antwort, sondern ich stelle eine neue Frage, ob die britischen Wähler das Spiel durchschauen und in diesen Wahlkreisen jetzt erst recht die Gegner der Tories bestätigen und wählen. Ich habe meine Zweifel. Ich glaube, Parteienfinanzierung ist der große Elefant im Raum der britischen Politik, der von niemandem, also von den Politikern, zur Kenntnis genommen wird, weil sich alle einig sind. Ich halte das für irrational, aber das ist ja auch einer der Vorteile des Korrespondentendaseins, dass man in seinem Berichtsgebiet Dinge findet, die man rational nicht erklären kann, dass sich alle Parteien einig sind darüber, dass eine Staatsfinanzierung das Ende der Welt bedeuten würde, also höhere Beiträge des Staates an die Parteien, und deshalb wursteln alle weiter mit irgendwelchen dubiosen Geldgebern. Tony Blair ist ja sehr stark in die Bredouille gekommen, weil er Adelstitel verkauft hat für Parteispenden. Jetzt sind die Tories am Pranger. Es ist höchst unbefriedigend und undurchsichtig, aber es ist keine Reform abzusehen.
Das klingt alles nicht so gut, was Sie über den Tory-Chef da erzählen. Umgekehrt bei Gordon Brown muss man sagen, er gilt ja eigentlich auch als sehr unpopulär, als Griesgram. Neuerdings wird er als Choleriker enttarnt und seine Abgeordneten von Labour haben sich im Amt bereichert. Und er hat ja auch einen Teil der Finanzkrise mit zu verantworten. Kann man denn, wenn man diesen Zweikampf mal zusammenfasst, Herr Alliot, sagen, Gordon Brown hätte die Niederlage verdient, aber David Cameron hat nicht den Sieg verdient?
Ich glaube, so kann man das sagen. Es ist wirklich erklärungsbedürftig, warum der Vorsprung der Konservativen in den Meinungsumfragen so geringfügig ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Hauptmotiv der Wähler am 6. Mai, wenn das denn das Wahldatum ist, sein wird, zu verhindern, dass Labour weiter an der Macht bleibt. Ich glaube auch, dass das Ergebnis dieser Wahl sein wird, aber die Begeisterung für die Alternative hält sich in engen Grenzen, und das ist natürlich ein Armutszeugnis für David Cameron, für die Konservativen, die noch immer an den alten Hypotheken über ihre wahren Ziele zu tragen haben und die Cameron eben nicht ganz ausräumen konnte.
Geben Sie uns noch Ihren persönlichen Tipp, wer der nächste Premierminister sein wird in England?
Ich meine David Cameron, möglicherweise mit einer Minderheitsregierung, und dann gäbe es schon bald nochmal Neuwahlen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.